Der Iran ist bereit, erneut diplomatische Schritte zu unternehmen, sobald die Aggression beendet und der Aggressor für die begangenen Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird. In diesem Zusammenhang habe ich unmissverständlich klargestellt, dass die Verteidigungsfähigkeiten des Iran nicht Gegenstand von Verhandlungen sind. Wir unterstützen die Fortsetzung der Gespräche mit den E3 und der EU und erklären uns bereit, uns in naher Zukunft erneut zu treffen.
Irans Außenminister Araghchi nach dem Treffen mit den Chefdiplomaten der EU gestern in Genf. Also Gespräche, ja, aber nein zu Verhandlungen.
Wie stark geschwächt ist das iranische Atomprogramm nach den zahlreichen israelischen Angriffen?
Israels Bevölkerung ist Raketenbeschuss seit dem Ausbruch des Gaza-Kriegs gewohnt, aber seit dem Angriff auf den Iran ist es für die Zivilisten noch mal um einiges gefährlicher geworden.
Für den russischen Präsidenten Putin gibt es kein Einlenken im Krieg mit dem Nachbarland. Für ihn gehört die Ukraine zu Russland. Hallo, ich bin Thorsten Lange.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, den 21. Juni um 15.30 Uhr. Die Gespräche von drei europäischen Außenministern in Genf gestern mit dem Kollegen aus dem Iran haben kein wirklich greifbares Ergebnis gebracht. Thorsten, hat die Diplomatie in dem Krieg im Moment überhaupt eine Chance?
Es sieht nicht so aus, nein. Bundesaußenminister Wadephul, der das Gespräch ja zusammen mit seinem britischen und französischen Kollegen sowie der EU-Außenbeauftragten Kallas geführt hat, der sagte anschließend, die iranische Seite sei grundsätzlich bereit, über alle Fragen zu sprechen. Und das hat auch Irans Außenminister Araghchi gesagt. Wir haben ihn ja zu Beginn hier schon gehört. Reden will Teheran, aber nicht verhandeln. Jedenfalls nicht jetzt, solange Israel Angriffe fliegt. Hinhaltetaktik nennt das unsere Istanbul-Korrespondentin Isabel Gotovac. Der Iran versucht einfach, Zeit zu gewinnen.
Aus Israel kommen ja auch keine Signale, dass das Land an einer diplomatischen Lösung interessiert ist.
Ja, genau so ist es. Für die Regierung Netanyahu steht die militärische Komponente im Moment ganz klar im Vordergrund. Und so sieht das auch der Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel, Michael Rimmel. Er wurde im Deutschlandfunk gefragt, was passieren müsste, damit Israel die Angriffe einstellt. Seine Antwort:
Wir haben aber gestern nicht gehört, dass da eine Bewegung kam in Richtung, wir sind bereit, da das Atomprogramm darauf zu verzichten. Und das wäre, ich glaube, das einzige Signal, was dann Bewegung bringen könnte und wo Israel auch dann bereit wäre, zurück zu diplomatischen Wege dann zurückzukehren. Wenn das kommt, dann sehe ich schon, dass der Druck auch auf Israel sehr hoch sein wird und auch, dass die Regierung hier entsprechend handeln musste. Im Moment ist das noch nicht so weit oder noch nicht der Fall.
Die iranische Führung steht zwar unter Druck, aber so stark ist der Druck offenbar dann ja doch nicht, dass sie zu einem Verzicht auf die Urananreicherung bereit ist. Auch heute hat Israel den Iran wieder aus der Luft angegriffen. Dabei soll die Atomanlage in Isfahan getroffen worden sein. Welche Folgen hatte das?
Ja, also die iranische Nachrichtenagentur Fars, die gibt an, es seien keine größeren Schäden entstanden und es sei auch kein gefährliches Material ausgetreten. Überprüfen können wir das natürlich nicht. Israel will Irans Atomanlagen zerstören und wie weit die Armee mit diesem Ziel bisher gekommen ist, dazu unsere Korrespondentin Isabel Gotovac, die die Lage von Istanbul aus beobachtet.
Ja, ich würde sagen, es ist getroffen, aber nicht zerstört. Also die Zerstörung der Atomanlagen ist ja das erklärte Ziel Israels und sie waren da auch schon insofern erfolgreich, dass sie einzelne Anlagen wie die in Natanz zerstört oder beziehungsweise beschädigt haben. Da ist zum Beispiel die Stromversorgung stark beschädigt, weil kein Strom da ist, wurden zahlreiche Zentrifugen zerstört. Also wichtige Figuren auch des iranischen Atomprogramms, Wissenschaftler sind getötet worden. Das alles wirft die Iraner in ihrem Atomprogramm zurück. Israel schätzt ja auch, dass sie die mögliche Entwicklung einer Atombombe im Iran um 2 oder 3 Jahre verzögert haben könnten. Aber Netanyahu hat auch angekündigt, dass sie damit noch nicht alles erreicht hätten. Es ist also wirklich davon auszugehen, dass die Angriffe weitergehen könnten. Das haben wir ja auch am Morgen in Isfahan gesehen. Immer auch mit dem Risiko, dass es dann für die Menschen im Iran gefährlich werden könnte, weil zum Beispiel Radioaktivität austritt.
Beschossen wurde auch die Stadt Qom. Dort soll ein Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden getötet worden sein. Das gibt Israels Militär an. Der Iran hat dies bisher nicht bestätigt.
Der Iran hat ja auch wieder Raketen auf israelisches Territorium abgefeuert.
Ja, am See Genezareth ist ein Haus zerstört worden. Das teilten die israelischen Behörden mit. Opfer gab es nicht.
Israels Bevölkerung ist ja Raketenbeschuss nicht erst seit dem Ausbruch des Gazakriegs gewohnt. Aber seit dem Angriff auf den Iran ist es für die Zivilisten ja nochmal um einiges gefährlicher geworden. Der Iron Dome zum Beispiel ist inzwischen regelmäßig überfordert.
Ja, das stimmt. Und wie der Alltag in Tel Aviv im Moment aussieht, das zeigt eine Reportage unserer Israel-Korrespondentin Bettina Meyer. Die war in der Tiefgarage einer Einkaufsmall unterwegs, in der keine Autos parken, sondern Zelte aufgebaut werden. Hier ein Ausschnitt aus ihrem Beitrag.
Ein Junge spielt Ball in einer Tiefgarage. Neben ihm steht das große gelbe Zelt seiner Familie. Mit dem hat sie sich hier im vierten Untergeschoss einer Einkaufsmall mitten in Tel Aviv ein Lager errichtet. Von der Decke hängen Kabel, die einen Ventilator und den Laptop von Eyal Berman versorgen. Wegen der Angriffe aus dem Iran schläft die Familie mit drei Kindern nachts im Untergrund. Zu Hause könnten sie nur ins Treppenhaus. Wenn die Sirene ertönt, ist unser Fahrstuhl voll und hält auf jeder Etage. Wir haben nicht viel Zeit, um in einen Bunker zu kommen. Gestern Nacht gab es zweimal Alarm. Hier konnten wir weiter schlafen. Erst hatten wir Covid, dann einen Krieg und jetzt noch einen. Bermans Kinder sind 3, 6 und 9 Jahre alt. Schule und Kindergarten sind geschlossen. Der Dreijährige schaltet den Ventilator ein und aus. Ein Junge hüpft auf der Matratze im Zelt. Ein Mädchen bastelt gegen die Langeweile. Sie hat sich auf YouTube Origami-Falten beigebracht. Sie verbringen viel Zeit vor dem Tablet. Immer mehr Leute campen hier unten. Dutzende Zelte belegen die Parkplätze. Brunnen Köhler packt eine Matratze aus einer Folie aus. Er gehört zu Freiwilligen, die mit Spenden Zelte gekauft haben, für die Menschen, die nachts im Untergrund schlafen. Als eine Rakete kürzlich im Stadtzentrum von Tel Aviv einschlug und ein Viertel verwüstete, seien 500 Leute hergekommen. Seitdem gibt es eine Kinderspielecke und Sandwiches mit Ei, vegan oder Schnitzel.
Scrambled eggs. This is vegan and this is Schnitzel, German snow Schnitzel.
Erzählt Köhler, der früher ein U-Boot kommandierte.
We saw the picture of everybody sitting on the floor.
Wir haben gesehen, dass jeder auf dem Boden sitzt. Eine Großfamilie bekommt ein Viererzelt, ein Paar ein Zelt für zwei. Das größte Problem für die meisten ist, zu Hause allein zu sein mit der Bedrohung. Also ist das eine Gemeinschaft geworden.
So it became a community.
Lass uns noch mal einen kurzen Blick nach Istanbul werfen. Da trifft sich heute die Islamische Organisation für Zusammenarbeit, also Vertreter islamisch geprägter Staaten. Auch dort nimmt Irans Außenminister Araghchi teil. Zur Eröffnung gab es deutliche Worte vom Präsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan. Was hat er gesagt?
Ja, Erdogan sagt, Israel sei das größte Hindernis für einen Frieden in der Region und die Regierung von Benjamin Netanyahu betreibe Staatsterrorismus. Markige Worte, die bei diesem Publikum natürlich auf Zustimmung stoßen.
Es gibt ja noch einen weiteren Player. Obwohl Russland sehr enge Beziehungen zum Iran pflegt, Russlands Arbeiten am iranischen Atomkraftwerk Bushehr zum Beispiel gehen ja trotz der israelischen Angriffe weiter, hält der Kreml in dem Konflikt ja auffällig stark die Füße still, will ich mal sagen, was bestimmt auch daran liegt, dass Russland selbst gerade Krieg führt. Gibt es da aus der Richtung trotzdem neue Äußerungen?
Auf dem Petersburger Wirtschaftsforum hat gestern der russische Präsident gesprochen und sich zu zahlreichen Themen geäußert, aber eben auch zum Iran. Und was Putin dort gesagt hat, das fasst uns Frank Eichmann in Tiflis zusammen.
Er fordere ein Ende der Angriffe und Verhandlungen und wegen des Atomkraftwerks in Bushehr, dessen ersten Reaktor Russland um weitere 2 Blöcke erweitert, sei er, Putin, im Kontakt mit dem israelischen Premier und dem US-Präsidenten. Basierend auf unserem Verständnis, dass Iran Atomenergie friedlich nutzen darf und wir absolut im Rahmen internationaler Normen handeln. Wir fordern die Sicherheit unserer Mitarbeiter. Premierminister Netanyahu hat ihm zugestimmt und Präsident Trump versprochen, unsere legitimen Forderungen zu unterstützen. Trotz der komplexen Lage würde die Arbeit am iranischen Atomkraftwerk Bushehr fortgesetzt. Und zu Putin, die russischen Mitarbeiter, um die 600 sollen es sein, würden nicht evakuiert. Und dann wurde Putin erneut etwas martialischer. Wer behaupte, Russland sei ein unzuverlässiger Verbündeter des Iran, der sei ganz einfach ein Provokateur.
Ja, auch das klingt für mich, für putinsche Verhältnisse zumindest, immer noch sehr gemäßigt. Ist er denn beim Thema Ukraine deutlicher geworden?
Ja, das war dann schon nicht mehr so gemäßigt. Hören wir dazu nochmal Frank Eichmann.
Erst später, in einer Frage- und Antwortrunde vor den Gästen des St. Petersburg Internationalen Wirtschaftsforums, ging Putin dann auf die wirklich drängenden Fragen zu Krieg und Frieden ein. Im Kern ohne Neuigkeit, aber martialisch wie selten, was den Krieg gegen die Ukraine angeht. Wie weit die eigenen Truppen noch vorrücken? Nun wissen Sie, es ist kein Sprichwort, kein Gleichnis, sondern eine alte Regel. Wo der Fuß eines russischen Soldaten hintritt, das gehört uns. Dann sprach der russische Präsident der Ukraine nur halb im Scherz gleich noch die Eigenständigkeit ab. Ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich das russische und das ukrainische Volk als ein Volk betrachte. In diesem Sinne gehört uns die ganze Ukraine. Und auch den Vormarsch russischer Truppen im Nordosten der Ukraine fand Putin ganz selbstverständlich. In der Region Sumy beträgt die Tiefe zwischen 10 und 12 Kilometern. Etwas weiter entfernt liegt die Stadt Sumy, das Regionalzentrum. Wir haben nicht vor, Sumy einzunehmen. Grundsätzlich schließe ich das aber nicht aus. Ist dies bereits eine neue Drohung, dürfte in der Ukraine vor allem auch dieser Satz Putins als blanker Zynismus empfunden werden. Wir streben keine Kapitulation der Ukraine an, sondern wir bestehen darauf, dass die Realitäten anerkannt werden, die sich auf dem Boden entwickelt haben. Die letztlich aggressiven Worte Richtung Ukraine kamen vor den internationalen Gästen des Wirtschaftsforums vom gleichen Politiker, der im Gespräch mehrfach als seine Grundüberzeugung ausgab, die Sicherheit eines Landes kann nicht auf Kosten der Sicherheit eines anderen Landes gewährleistet werden. Aber natürlich, schuld sind die anderen, der Westen, die NATO, Russlands Interessen seien bedroht gewesen, darum der Krieg, wobei der ja offiziell nie erklärt wurde, er heißt in Russland militärische Spezialoperation.
Also nach wie vor keine Bereitschaft, sich auch nur einen Millimeter auf die Ukraine zuzubewegen, beziehungsweise wird von Putin jetzt noch stärker das Narrativ gepflegt, dass die Ukraine Teil von Russland ist. Das finde ich schon ziemlich beunruhigend und es ist ja auch ein recht deutliches Zeichen dafür, dass Russland keinerlei Interesse hat, den Krieg zu beenden. Gibt es denn eine Reaktion der Ukraine dazu, also vor allem zu der indirekten Drohung, Sumy einzunehmen?
Ja, die gibt's. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in seiner abendlichen Botschaft von, wie üblich, völlig wahnsinnigen Plänen der Russen gesprochen und dass man sie zurückhalten werde. Und man werde Sumy verteidigen und die so wörtlich Mörder eliminieren. Außerdem hat sich der Redenschreiber von Selenskyj, Lütwin, zu Putins Worten »Wo der Fuß eines russischen Soldaten steht, das gehört uns« geäußert und der Lütwin schreibt dazu auf X »Für jedes Bein eines russischen Soldaten gibt es eine ukrainische Drohne«.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald.